Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wissenschaft und Kolonialismus. Dass es zwischen beiden eine Allianz gegeben hat, tritt immer deutlicher zutage. Die Weltbilder vieler Forscher waren kolonial geprägt. Und das zeigt sich seit einigen Jahren zum Beispiel bei den Debatten über die Rückgabe geraubter Kulturgüter aus ehemaligen Kolonien. Die Herkunft der Exponate in vielen Völkerkundemuseen, welche sich inzwischen umbenannt haben, wird zunehmend erforscht und über ihre Rückgabe diskutiert. Auch institutionelle Verflechtungen treten zutage und lassen Forschungen in einem neuen Licht erscheinen. So wurde die Hamburger Universität vor gut 100 Jahren als Kolonialinstitut gegründet. Haupterkenntnisinteresse: die Erkundung und Ausbeutung afrikanischer Länder. Gefeierte deutsche Wissenschaftler und Forschungsreisende forschten gerne und nicht gerade zimperlich über Krankheiten bei sogenannten anderen Rassen, zum Beispiel bei Afrikanern. Wie kann man mit solchen Erkenntnissen heute angemessen umgehen? Am Hamburger Museum Kulturen und Künste der Welt versucht man das in einer groß angelegten Veranstaltungsreihe zu beantworten. Ursula Storost berichtet.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts nutzten deutsche Wissenschaftler die damals neue Methode der Grammophontechnik, um Sprachen anderer Kulturen aufzuzeichnen. Zunächst ließen sie dafür die exotisch anmutenden Menschen der damals beliebten Völkerschauen in ihren Landessprachen erzählen. Im Ersten Weltkrieg machten die Forscher dann Sprachaufnahmen in Gefangenen- und zivilen Internierungslagern in Deutschland. Dort wurden auch afrikanische Menschen festgehalten, die aus den Kolonien der Kriegsfeinde stammten. Die Berliner Kulturwissenschaftlerin Annette Hoffmann hat diese Forschungen zu der Ausstellung Der Krieg und die Grammatik verarbeitet. Präsentiert wird sie im ehemaligen Hamburger Völkerkundemuseum, heute Museum Kulturen und Künste der Welt.
Und wir hören hier eine Toninstallation mit historischen Tonaufnahmen von Kaiser Wilhelm, von Heinrich Lüders, von Wilhelm Dögen und von einigen Kriegsgefangenen.
Der Orientalist Hermann Lüders und der Sprachwissenschaftler Wilhelm Dögen waren während der deutschen Kolonialzeit einflussreiche Wissenschaftler. Beide forschten zu Beginn des 20. Jahrhunderts an verschiedenen deutschen Hochschulen über Kulturen und Sprachen anderer Kontinente. Annette Hoffmann lässt neben diesen Männern aber auch diejenigen, die erforscht wurden, zu Wort kommen.
Und es ist einfach der Versuch, so eine bestimmte sonore Geschichtserzählung zu unterbrechen. Einfach einen Rahmen zu schaffen, in dem diejenigen, die bisher immer nichts zu sagen hatten oder die man bisher immer nicht gehört hat, hörbar zu machen in der Ausstellung.
Die historischen Tonaufnahmen verschiedener außereuropäischer Sprachen und Dialekte hat Annette Hoffmann in Archiven entdeckt, zum Beispiel im Hamburger Staatsarchiv und dem Deutschen Historischen Museum in Berlin.
Und obwohl es linguistische Beispiele waren, also die sind als Sprachbeispiele für bestimmte Sprachen aufgenommen worden, sprechen die natürlich auch inhaltlich. Aber als inhaltlich sprechend sind sie nie betrachtet worden. Das heißt, sie wurden nicht übersetzt und sie wurden auch nicht als historische Quellen behandelt.
Die damals entstandenen Tonaufnahmen wurden gesammelt und verschwanden unausgewertet in Archiven. Erst jetzt werden sie teilweise von Wissenschaftlerinnen wie Annette Hoffmann gesichtet. Seit 7 Jahren arbeitet sie mit Material aus dem Berliner Lautarchiv. Dort lagern Tausende von Tonaufnahmen in etwa 200 Sprachen, die vor und während des Ersten Weltkriegs gesammelt wurden. Auch mit der Absicht, Kolonialbeamte für die bestmögliche Ausbeutung kolonisierter Menschen und die Verbreitung deutscher Kultur auszubilden. Denn die wenigsten Deutschen, die in die Kolonien gingen, hatten Kenntnisse der jeweiligen Landessprache. Meist waren sie auf einheimische Übersetzer angewiesen, die Deutsch gelernt hatten.
Also da gibt es zum Beispiel von Karl Meinhof, einem der Gründer der Afrikanistik hier in Hamburg, einen schönen Text über die Christianisierung der Sprachen Afrikas. Also da geht es zum Beispiel um Evangelisierung, also um Missionierung. Wie missioniert man Leute? Man muss erstmal lernen, wie sie sprechen, ansonsten erreicht man ihre Seelen ja nicht. Das war so eine Grundidee.
Annette Hoffmann hat unter anderem historisches Tonmaterial aus dem Berliner Internierungslager Ruhleben ausgewertet. Dort wurden zwischen 1914 und 1917 Zivilisten der Entente-Mächte gefangen gehalten, darunter auch viele afrikanische Menschen aus den Kolonien der Kriegsfeinde. Die Aufnahmesituation, sagt Annette Hoffmann, müsse man sich etwa so vorstellen, dass die Internierten vor einem Mikrofon aufgefordert wurden, irgendwas zu erzählen.
Und dann haben sie vielleicht einen schlechten Kaffee vor sich stehen und sagen, der Kaffee ist schlecht. Oder Sie sind im Gefangenenlager, dann reden Sie vielleicht über das Gefangenenlager. Oder Sie waren gerade im Krieg, dann reden Sie vielleicht über den Krieg. Und diese Kriegsgefangenenaufnahmen mit Kolonialsoldaten beziehungsweise eben auch mit zivil internierten Männern, da hat man einfach diese Thematiken ganz viel.
Die Kulturwissenschaftlerin fand inzwischen Erfahrungsberichte von Betroffenen, historische Dokumente, die bislang niemanden interessierten. Zum Beispiel die Erzählung eines Gefangenen aus dem heutigen Burkina Faso, damals französische Kolonie.
Der sagt, ich bin marschiert und marschiert und ich habe meine Brüder verloren. Ich weiß, dass die auch für den Krieg rekrutiert worden sind, aber ich habe sie nie mehr wiedergefunden. Und der sagt, ich habe seit 2 Jahren meine Familie nicht gesehen. Oder einer der Sprecher, der sagt, der Krieg ist furchtbar.
Ein anderer Kriegsgefangener aus dem heutigen Senegal erzählt über die Rekrutierungsmethoden der Franzosen.
Der sagt, die haben uns aufgehoben, wie ein Bettler Kippen von der Straße aufhebt. Mehr oder weniger damit meinend, die haben jeden mitgenommen. Und er sagt dann halt auch, und am Ende waren nur noch Frauen und Kinder da.
Dass diese Inhalte der Tonaufnahmen bislang kaum wissenschaftliche Beachtung finden, wirft ein Licht auf das Wissenschaftsverständnis der Europäer, sagt die Ethnologin Dr. Mareike Späth, Mitarbeiterin am Museum Kulturen und Künste der Welt. In der Forschung gibt es eine koloniale Tradition, sagt sie. In Hamburg ist das besonders augenfällig, denn die Hamburger Universität ging aus dem 1908 gegründeten Kolonialinstitut hervor.
Es ging darum, die Leute an diesem Institut darin auszubilden, in die kolonisierten Gebiete zu reisen und dort letztendlich diese Fachkräfte zu sein, die das koloniale System brauchte, um dort vor Ort sich zu verankern, um sozusagen dort Macht auszuüben, um die kolonialen Gebiete auszubeuten auf eine gewisse Art und Weise, um sie zu erforschen und um sie letztendlich zu erschließen.
Etwa um die gleiche Zeit, 1912, entstand auch das ehemalige Hamburger Völkerkundemuseum als eigenständige Sammlung an seinem heutigen Standort.
Man muss sich vorstellen, dass die ganze Wissenschaft, in die ja die Gründung dieses Museums eingebettet war, ganz eng verbunden war mit der Entwicklung von kolonialistischem Gedankengut, von kolonialistischen Ideen, von Weltbildern, die mit kolonialen Strukturen verbunden waren und darin letztendlich auch mit rassistischen Strukturen. Also das ist auch immer ein Dreieck, das man zusammendenken muss.
Es war die koloniale Idee, so Mareike Späth, dass Menschen sich auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden, wobei die Entwicklungsstufe der Europäer die höchste und erstrebenswerteste Form darstellte.
Und dass es die Aufgabe ist, zum Beispiel in den kolonisierten Gebieten in Afrika lebenden Menschen in ihrer Entwicklung zu helfen und sie sozusagen weiterzubringen. Also das ist sozusagen ein Ansatz gewesen, der letztendlich durch die Theoriebildung aus dem Fach heraus gerechtfertigt wurde. Das heißt, es gibt hier so ein ganz enges Zusammenspiel zwischen verschiedenen Wissenschaften und überhaupt der Möglichkeit, dass Kolonisierung, Kolonialismus und eben auch so rassistische Gedankengut Fuß fassen konnte.
Dass die Europäer sich als Herrscher der Welt fühlten, zeigt sich auch in der bis heute verbreiteten Vorstellung, dass die Länder und Kontinente dieser Welt nur darauf warteten, von weißen Männern entdeckt zu werden, sagt Mareike Späth.
Diese Idee, dass die irgendwie leer waren, dass man die nur sozusagen nehmen musste, wie was da irgendwie rumliegt und niemandem gehört und wo auch keiner ist. Und tatsächlich ist das nicht richtig, sondern das waren Gebiete, in denen Menschen lebten, in denen Menschen auch Wissen über ihre Umgebung hatten. Und das sind ja auch Menschen gewesen, die oftmals massiv Widerstand geleistet haben, der ja auch brutal und militärisch oft niedergeschlagen wurde.
Bis heute, so der Historiker Benjamin Gollasch von der Universität Hamburg, werden sogenannte Entdecker und zahlreiche Kolonialforscher mit Straßennamen und Denkmälern geehrt. Viele kritisieren inzwischen, dass diese Männer oft völlig unkritisch als Wegbereiter moderner Wissenschaft gefeiert werden.
Was häufig dann verschwiegen wird, ist, mit welchem Gedankengut diese Männer, und es waren ja hauptsächlich Männer, dorthin gereist sind nach Afrika, also was für rassentheoretische Annahmen sie hatten, welche Überlegenheitsgefühle, welches Sendungsbewusstsein diese Männer auszeichnete.
Benjamin Gollasch hat sich mit dem Hamburger Zoologen Franz Ludwig Stuhlmann beschäftigt. Der Kolonialbeamte im damaligen Deutsch-Ostafrika sammelte unter anderem sogenannte Human Remains, menschliche Überreste wie Schrumpfköpfe, Schädel oder Knochenflöten, die noch bis in die 2000er Jahre in vielen deutschen Museen ausgestellt waren.
Und gerade was jetzt so Human Remains, also menschliche Überreste angeht, da war zum Beispiel Franz Stuhlmann völlig skrupellos. Also der hat dann Gräber gefunden am Viktoriasee von Einheimischen Und er schreibt das auch in seinem Reisebericht, völlig ungeniert, ja, wir haben hier diese Gräber gefunden und wir konnten einfach nicht umher, die auszuräumen und die Skelette nach Berlin zu Rudolf Virchow zu schicken.
Der Mediziner Rudolf Virchow, einer der führenden Wissenschaftler in Deutschland, sammelte, vermaß und klassifizierte menschliche Knochen. So wollte er die Entstehungsgeschichte des Menschen erforschen und anhand seiner Ergebnisse den Unterschied zwischen verschiedenen Rassen, den sogenannten Primitiven und Kulturmenschen, nachweisen.
Ich gehe als Historiker davon aus, dass die Kolonialzeit ein Unrechtsregime war, das auf Rassentheorie basierte, auf einem Überlegenheitsgefühl der Europäer, die mit einem Missionierungsgedanken ausgezogen sind, um die Welt zu erforschen, zu vermessen und dann eben auch zu kolonisieren. Und ich gehe davon aus, dass unser europäischer Wohlstand, den wir jetzt heutzutage haben, auf dem Kolonialismus, auf 500 Jahre Kolonialgeschichte basiert.
Bis heute, so Benjamin Gollasch, kann man die Kontinuität bestimmter wissenschaftlicher Forschungen nachzeichnen. Zum Beispiel wurde der leitende Kolonialbeamte Franz Stuhlmann nach seiner Rückkehr aus Afrika 1908 Leiter der Zentralstelle am damaligen Hamburger Kolonialinstitut.
Und hat dort genau so weitergemacht, wie er in seiner vorherigen kolonialen Karriere gesammelt hat. Also er hat ja viele zoologische und botanische Gegenstände gesammelt und diese Zentralstelle hatte die Aufgabe, Informationen zu sammeln. Er hat Zeitungsausschnitte gesammelt zu kolonialen Themen, koloniale Wissenschaft, alles Mögliche hat er gesammelt an Informationen und diese Zentralstelle sollte das Ganze bündeln.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde diese Zentralstelle in Hamburgisches Weltwirtschaftsarchiv umbenannt. Ein wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut, das bis Ende 2006 zu den 6 großen Wirtschaftsinstituten in der Bundesrepublik Deutschland gehörte und das dann mit der Deutschen Zentralbibliothek zusammengeführt wurde.
Da ist einfach die koloniale Kontinuität von Deutsch-Ostafrika über die Person Stuhlmann nach Hamburg zum Kolonialinstitut über ein Weltwirtschaftsarchiv bis in die Gegenwart kann man diesen Weg nachzeichnen.
Auch der Mediziner und Nobelpreisträger Robert Koch hat sich an kolonialer Forschung beteiligt, und zwar in der damaligen Forschungsstation Amani im heutigen Tansania, erzählt Philipp Osten, Professor für Medizingeschichte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Es geht vor allen Dingen darum, möglichst wirtschaftlich günstige Verhältnisse herzustellen. Wie transportiere ich Waren? Welche zoologischen Gegebenheiten haben wir da? Wie können wir Krankheiten bekämpfen? Wie können wir möglichst gut diese Kolonie nach den neuesten, modernsten wissenschaftlichen Maßstäben organisieren?
Durch die koloniale Infrastruktur, Verkehrswege und Plantagen verbreitete sich in der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika die Schlafkrankheit rasant. Das bedeutete eine große Gefahr für einheimische Arbeiter und Kolonialbeamte. Robert Koch trat an, um diese durch die CC-Fliege übertragene Krankheit auszurotten.
Seine Vorstellung war, man könnte diese Krankheit ausrotten, indem man alle Menschen und auch das Vieh aus einem Gebiet, wo die Fliegen sind, entfernt und umsiedelt. Das heißt, eine riesengroße Umsiedlungskampagne war das, was ihm vorschwebte.
Koch nahm Einheimischen zwangsweise Blut ab, analysierte es und wollte mit einer speziellen Arsenverbindung die Krankheit bekämpfen.
Was dann konkret aber geschah, war, dass zu 1000 Personen die Menschen in Konzentrationslager, so war sein Ausdruck dafür, verbracht wurden und in diesen Lagern behandelt wurden.
Alles, was Koch mit seinen rüden Methoden der Internierung und dem Medikament erreichte, so Philipp Osten, war eine dramatische Verschlechterung der Lebensbedingungen der Einheimischen.
Die Verbindung, die Robert Koch empfiehlt, das Atoxyl, heilt die Krankheit nicht, wie man heute weiß. Es war nur seine These, dass dadurch geheilt würde. Das Atoxyl hat schwere Nebenwirkungen, die Menschen erblinden und sie werden nicht dauerhaft geheilt.
Robert Kochs Assistent, der Mikrobiologe Friedrich Karl Kleine, forschte weiter an der Ausrottung der Schlafkrankheit. Sein Medikament kam später unter dem Namen Germanin auf den Markt. Eine Geschichte, so Philipp Osten, die von den Nazis als Beispiel überlegener deutscher Wissenschaft inszeniert wurde.
Ungehemmt war die Schlafkrankheit aus dem Moderdunst des Urwaldes aufgebrochen, hatte das Land überfallen und war zur Epidemie geworden.
Es gibt einen NS-Propagandafilm von 1943, der auch diesen Namen Germanin trägt. Und Der Film hat den Untertitel Germanien, die Geschichte einer kolonialen Tat.
In diesem Augenblick trat die deutsche Expedition zielbewusst ihren Weg nach Afrika an. Das neue Heilmittel aber erhielt, um seine deutsche Sendung zu unterstreichen, den stolzen Namen Germanien.
Da schließt sich der Kreis der Kontinuitäten, sagt der Gießener Historiker Sebastian Garbe. Dass sich die Deutschen mit der Aufarbeitung ihrer kolonialen Vergangenheit so schwer tun, hängt seiner Meinung nach auch mit der Nazi-Diktatur zusammen. Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen stand in Deutschland nach 1945 im Vordergrund.
Das heißt, man ist davon ausgegangen, wenn man Deutschland entnazifiziert, dekolonisiert man Deutschland auch gleichzeitig. Das ist aber ein grober Fehler gewesen, weil diese koloniale Geschichte Deutschlands nochmal auch eine eigene Aufarbeitung bedarf.
Zumal, so Sebastian Garbe, es in Deutschland eben einen engen Zusammenhang zwischen dem Kolonialismus und dem Nationalsozialismus gebe. Auch und gerade in der Wissenschaft.
Also ich finde es da sehr wichtig, diese zeitliche Trennung auch aufzubrechen zwischen einem vorkolonialen, einem kolonialen und einem nachkolonialen, sondern es eher als ein Beziehungsgeflecht zu verstehen.